Stil. Ich denke, was so Lobpreis betrifft, sind wir vorgeglüht, ne? Soweit ist alles gut. Ich liebe diese Tage. Ich liebe es total, mit euch zusammen zu sein. Das ist ein richtiges Geschenk. Und ich bin so fasziniert davon, wie der Heilige Geist eine Botschaft an die andere reiht, wie wirklich Perlen auf die Kette. Und es ist nichts davon so abgesprochen, dass man sagen könnte, das ist geplant von uns. Wir wussten also voneinander immer die Titel ungefähr, was wir sagen würden wollen. Und jetzt sitzt ungefähr, ne? Die haben noch nicht mal ganz gestimmt. Und jetzt sitzt man hier dazwischen und denkt, ja, da geht's bei mir weiter. Ja, da hat der was. Und das ist so begeisternd. So ähnlich wie beim Beten oben. So begeisternd zu hören, was Gott über Leute denkt. Also, wer noch nicht gesegnet ist, sollte sich unbedingt randrängeln. Gott ist reich für alle, die ihn anrufen. Gut, ich habe zu Hause ein Thema aufs Herz bekommen, das mich begeistert hat, richtig sehr, weil das in zwei Richtungen funktioniert. Und zwar möchte ich reden über leidenschaftliche Hingabe. Das ist eine Sache ohne Rückversicherung. Da geht es keinen Schritt zurück. Das ist nur, wow, geht nach vorne los. Aber wir fangen mal an mit dem Saul. Und zwar an der Stelle, wo der Frank aufgehört hat. Und kommen hier zu dem Sieg Sauls über Amalek. Das war ja eine ziemlich heftige Situation. Das findet er irgendwo im Samuel, 1. Samuel, ab Vers 1. ihr findet's, steht wirklich geschrieben. Ich habe mir das hier insgesamt ausgedruckt und da steht das Kapitel nicht dazu. Und Samuel sprach zu Saul, Jehova hat mich gesandt, um dich zum, 1. Samuel 15, um dich zum König zu salben über sein Volk. Und dann geht es weiter. Der Saul, der ist also losgezogen und hat sein Volk gegen Amalek geführt und Gott hat ihnen Sieg gegeben. Und hatte ihm gesagt, so spricht der Herr, ich habe gesehen, was Amalek Israel getan hat, wie es sich ihm in den Weg gestellt hat, als es aus Ägypten heraufzog, nun ziehe hin und schlage Amalek. Verbannt alles, was er hat und schont seiner nicht. Und tötet Mann bis zum Weib, vom Kind bis zum Säugling, Rind bis zum Kleinvieh, Kamel bis zum Esel. Das war eine heftige, eine ganz klare Ansage. Macht sie platt. Ich will nichts davon haben. Nichts davon soll mit euch in Berührung kommen. Und der Saul, ein Mensch gescheiten Köppels, ist also dann runtergezogen, hat die besiegt, so wie Gott ihm das vorhergesagt hat, und hat dieses Viehzeug gesehen und sagt, das können wir doch nicht alles tot machen. Das ist doch schade drum. Und während er diese Überlegungen führt und anfängt zu schonen, kriegt Samuel eine Offenbarung vom Herrn und Gott sagt ihm, ich habe Saul verworfen, weil er macht, was er will, weil er sein Herz nicht ungeteilt bei mir hat. Und der Samuel war tief betroffen, der hat wirklich vor Gott gerungen um Saul und geht hin zu dem Saul. Und Samuel sprach, was ist denn das für ein Plöken von Kleinvieh in meinen Ohren, ein Brüllen von Rindern, Vers 14, das ich höre. Und Saul sprach, ich habe sie von den Amalekitern gebracht, weil das Volk, wirklich, hört euch das im Detail an, weil das Volk das Beste vom Klein- und Rindvieh verschont hat, um Jehova, deinem Gott, zu opfern. Der hat sich aus jedem Ding rausgewunden. Das Volk hat gemacht, als wäre er nicht der König. Und um Jehova zu opfern, also das ist ja das Beste, was überhaupt geht, und um es deinem Gott zu opfern. Ist das nicht erschütternd? Wie weit weg war denn das Herz von dem Saul? Ja, und dann ist der Samuel recht deutlich geworden. Wurdest du nicht, als du klein in deinen eigenen Augen warst, das Haupt der Stämme Israels? Jehova salbte dich zum König über Israel und hat dich auf den Weg gesandt und gesagt, zieh hin, verbanne die Sünder. Und dann richtet er ihm aus, was Gott gesagt hat. Und dann kommt der Vers 23. Denn wie Sünde der Wahrsagerei ist Widerspenstigkeit und der Eigenwille wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort Gottes verworfen hast, hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König seist. Das ist ernst. Im 1. Samuel 13 haben wir schon mal so eine Stelle, die uns zeigt, was in dem Herzen von dem Saul war. Das war auch so eine übelst heftige Situation. Ich meine, die haben sich ja damals immer gleich so körperlich gehauen, ne? Er wartete 7 Tage bis zu der von Samuel bestimmten Zeit, aber Samuel kam nicht nach Gilgal und das Volk zerstreute sich von ihm weg. Das musste erstmal abkönnen. Ne? Du weißt, es ist ein Krieg, es sind alle zusammengerufen, es sind alle da, kann losgehen. Samuel sagt, er kommt und er kommt 7 Tage nicht. Wir sind hier 4 Tage oder 3 und schon das ist eine schöne Zeit für uns. Jetzt stellt euch vor, wir warten 7 Tage und wir warten und es passiert nichts. Das ist auch nicht so leicht, muss man auch mal sagen. Da sprach Samuel, bringt mir das Brandopfer, die Friedensopfer. Und er opferte das Brandopfer und es geschah, als er das Opfer des Brandopfers vollendet hatte, da kam Samuel. Und Saul ging hinaus, ihm zu begrüßen. Samuel sprach, was hast du getan? Und Saul sprach, weil ich sah, dass sich das Volk von mir weg zerstreute. Und du nicht kamst zur bestimmten Zeit und die Philister zu Mikmas versammelt waren. Feinde waren auch schon da. Alles vorbereitet fürs große Hauen. So sprach ich, jetzt werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen. Und ich habe Jehova nicht angefleht. Ich überwand mich und opferte das Brandopfer. Ja. Und Samuel sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt, hast nicht beobachtet das Gebot Gottes, das er dir geboten hat. Wisst ihr, mir geht's nicht drum, den Saul hier mal so richtig vorzuführen, wie das vergeigt hat, weil ich finde mich selber richtig wieder in dem ganzen Ding. Wenn ich Druck habe oder warte auf Gott, und in manchen Sachen muss man lange warten auf Gott, das ist wirklich anstrengend, das ist herausfordernd. Und der stand in einem Volk vor, also auf den waren aller Augen gerichtet. Wenn der es vergeigt hat, wussten es alle. Das ist ja bei uns noch nicht mal so. Aber wenn wir in solchen Situationen sind, Gott prüft unser Herz in solchen Situationen. In solchen. Nicht, wenn wir hier sitzen und alles ist schön. Wir fühlen uns alle sicher, wenn wir zusammen sind und wenn wir singen und Lobpreiszeiten haben und Gebetszeiten. Und das ist cool und richtig. Gott teilt gerne aus. Aber prüfen, was im Herzen ist, das passiert in solchen Situationen wie bei dem Saul hier. Der Saul wusste von Gott. Aber im entscheidenden Moment, dein Gott, ich habe doch gemacht, was Gott gesagt hat. Und das war ohne jede Kenntnis, dieses, ich habe doch gemacht, ich habe doch alles erledigt. Ich habe Brand geopfert, wie es auch gesagt war. Es war alles erledigt, es war alles fein. Aber Saul ist weit an dem vorbeigesurft, was Gott vorbereitet hatte, weil er das Herz Gottes gar nicht kannte. Das ist der Riesenunterschied zwischen dem David und dem Saul, das Herz Gottes zu kennen. Das ist so herausfordernd, das ist so reich, sich da rein zu vertiefen und vom Heiligen Geist lernen zu lassen. Wie ist das Herz meines Vaters im Himmel? Das verändert wirklich alles. Das verändert das gesamte Denken, das gesamte Handeln. Aber nur das. Alles andere ist ein Befolgen von Geboten. Und das macht uns nicht zu glücklicheren Menschen. Also wir fühlen uns vielleicht ein bisschen gerechter dadurch. Aber es macht uns auch nicht zu einladenderen Menschen. Denkt an die Pharisäer. Die haben das fein gemacht, was sie gemacht haben. Das war lobenswert. Aber ob jetzt jemand unbedingt Pharisäer werden wollte, Keine Ahnung. Das Herz Gottes zu kennen, das macht einen Unterschied. Und da müssen wir irgendwie hin. Der Saul litt, ich glaube, der litt auch ein bisschen an seiner Menschenfurcht. Das hat ihn ja sein Königtum gekostet. Und wir müssen es schaffen, unseren Blick auf unseren himmlischen Vater so zu richten und so viel Gemeinschaft zu haben. Und dieses neue Leben, von dem der Frank gesprochen hat, diese neue Identität, die wir haben durch unseren himmlischen Vater, so zu kultivieren, dass das mehr Gewicht hat in dem Alltagshandeln als das, was natürliches Handeln ist. Wir müssen über Menschenfurcht weg. Um jeden Preis. Das ist das erste Ding mit der Leidenschaft. Um jeden Preis. Leute, wir sind so süß. Wir sind so zahm. Wir sind so nett, so harmlos. Wenn ich mir die Leute angucke in der Bibel, die waren es nicht. Die Leute, die vorbildlich waren in der Bibel, die waren nicht süß. Das hat richtig rangeruppt. Der Mose oder der David oder die Leute, die für Gott gestritten haben, die Propheten. Da kam was auf dich zugerollt, wenn die kamen. Das war wow. Das war ein ganzes Stück Himmel. Da war Bums dahinter. Und da haben sich auch nicht alle rangetraut. Denk mal an die ersten Christen. Als die mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, Gott tat hinzu, aber die Menschen sind nicht freiwillig hingegangen, haben gesagt, wir gehören hier auch dazu, weil sie gemerkt haben, sie können dort nicht dazugehören. Das passt nicht, die waren nicht harmlos. Die waren nicht, wir sind, ich komme aus der Kirche und die sind auch harmlos. Aber das ist meine Geschichte auch, harmlos zu sein und niemand was zu tun. Und ich tue dir nichts, keine Angst. Oh doch, ich tue dir was. Absolut. Absolut. Und ich muss nicht, das heißt nicht, dass ich furchteinflößend sein muss oder dass ich einen Druck ausübe oder eine Macht ausübe, aber ich bin nicht niemand. Ich bin ein Kind des allerhöchsten Gottes. Und in dieser Berufung und mit diesem Wissen, mit dieser Identität können wir gehen und können wir anders gehen, als wir so gehen, als der Anne. Ne? Ob nur der Anne kommt oder ob ein Kind des allmächtigen Gottes kommt, das macht einen Unterschied. Und einer dieser Unterschiede oder ein Ding, was einen Unterschied macht, ist Menschenfurcht oder Gottesfurcht. Vor wem habe ich mehr Schiss? Fürchte ich mich vor Menschen? Das ist so verständlich, aber das bremst uns so aus. Also wenn ihr hier rausgeht mit dem festen Vorhaben, nicht harmlos sein zu wollen, da haben wir schon was erreicht. Na? Wenn wir angetreten sind, Gottes Ziele zu erreichen, und das sind wir hier, alle, die hier sitzen, das unterstelle ich euch, weil ich euch kenne, wir sind angetreten, um Gottes Ziele zu erreichen, dann ist der einzige Weg, das zu erreichen, auf Gottes Weise. Wir können es nur auf Gottes Weise tun. Wir scheitern. Mit unserer Kraft, haben wir heute früh gehört, mit allem, was wir investieren können, was wir noch dazu tun können. Im günstigsten Fall wird es perfektionistisch und das ist nicht der günstigste Fall. Es wird nie perfekt sein. Wir müssen es auf Gottes Weise tun. Und da ist Gottesfurcht ein guter Anfang. Gottesfurcht ist zum Beispiel der Anfang von Weisheit. Ja. Und der Herr Salomo war da ein Vorbild, indem er seinen Willen Gottes Willen untergeordnet hatte. Als wir frisch getauft waren, da hatten wir eine Vorladung zum Kirchenvorstand. Und dann saßen wir dort drinnen. Wir haben heute früh kurz drüber geredet und ich sage, Gott sei Dank wussten wir nicht, was auf uns zurollt. Ich war wie, als ob ich das gemacht hätte. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich dachte, das ist prima und alle freuen sich mit. War jetzt nicht ganz so. Wir saßen also da drinnen und haben denen erzählt. Und eine junge Frau von uns, die hat dem Kirchenvorstand gegenüber gesagt, was es für sie bedeutet, Gott gehorsam zu sein. Und das war so stark, das war wirklich vom Heiligen Geist. Die sagt, was Gott nicht will, will ich auch nicht.
Wenn Gott meine Familie nicht will, will ich sie auch nicht. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, das ist nicht lustig. Wenn Gott meine Arbeit nicht will, will ich sie auch nicht. Wenn Gott meine Gemeinde nicht will, will ich sie auch nicht. Versteht ihr, was das für eine Sprengkraft hat? Dieses, den Willen unterzuordnen, meinen Willen, dem Willen Gottes unterzuordnen, das darf euch Tränen kosten. Also wenn ihr früh in eurer Sofaecke kniet, wenn ihr deswegen weint, das ist angemessen. Das ist nicht lustig. Also ich weiß, dass es mich über Wochen viele Schmerzen gekostet hat, manche Sachen wirklich dem Willen Gottes zu unterzuordnen. Und ich nehme an, das ist bei uns allen so, weil wir alle Wünsche haben und Vorstellungen und wie es gehen müsste, ob das die Arbeit ist oder die Freunde oder Lebensperspektiven. Das darf uns was kosten. Und wenn es ein bisschen Nanz backt, ja, so ist das. Aber erinnert euch, wir erreichen Gottes Ziele auf Gottes Weise, nicht auf unsere. Also wir fangen an mit einer simplen Entscheidung. Ich ordne meinen Willen deinem Willen unter. Es stellen sich nicht gleich schöne Gefühle ein, das hatte ich jetzt ausführlich erklärt. Wartet auch nicht drauf. Das ist utopisch, auf ein nettes Gefühl zu warten, wenn man merkt, ich gebe hier was auf, was mir wirklich was wert ist, was lieb ist. Und dann, ja, das ist so, die Gefühle kommen deswegen nicht, weil die himmlische Art, mit Problemen umzugehen, unserer eigenen Natur komplett fremd ist. Also der Himmel oder meine Identität in Christus wird immer anders reagieren als mein natürlicher Mensch. Das ist der Unterschied zwischen Saul und David. Ich werde anders reagieren nach dieser Aktion. Und das muss auch so sein, das muss sichtbar sein. Und dadurch wird es sichtbar, ich ordne meinen Willen unter. Und jetzt habe ich noch zwei Sätze über Unterordnung. Das erste ist, Unterordnung funktioniert nur unter gleichwertigen Personen. Ansonsten ist es entweder Unterdrückung. Ne? Ich arbeite zurzeit mit Moslems. Was die mit ihren Frauen veranstalten, würde ich sagen, das ist Unterdrückung. Oder es ist Unterwerfung, wenn es ein Sklave ist, der, ja, mein Herr. Unterordnung, von dem die Bibel spricht, funktioniert unter gleichwertigen Personen. Und ich dachte, Herr, das ist ein starkes Ding. Ich bin doch nicht wie du. Und dann haben wir hier die Römerstelle, die wir schon 2-3 Mal hatten. Sind wir Kinder, sind wir auch Erben. Nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. So wie wir mit Leiden, auf dass wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Ich bin ein Miterbe Christi. Der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Ich bin gleichwertig. Nicht, weil ich das wäre, aber weil Jesus mich in diese Position gehoben hat. So ist das. Und wenn ich mir gucke, wie das funktioniert zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, nur und ausschließlich mit Unterordnung, unter gleichwertigen Personen. Der Sohn ordnet sich dem Vater unter, der liebt ihn, sagt nicht, was ich will, was du willst. Und das Zweite ist zur Unterordnung. Unterordnen kann nur ich mich selber. Niemand kann mich unterordnen. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Niemand kann dich unterordnen. Das musst du selber sagen. Das musst du selber machen, das musst du selber praktizieren. Es gibt eine Bibelstelle in den Sprüchen. Steht geschrieben, mehr als alles bewahre dein Herz. Das kannst du ja schön unterschiedlich betonen, ne? Bewahre dein Herz. Man kann es auch so betonen, mehr als alles bewahre dein Herz. Nicht das von deinem Nachbarn. Auch nicht das von deinem Ältesten oder deinem Jupsleiter. Oder von dem du schon immer mal sagen wolltest, was er verein. Also, bewahre dein Herz. Ja, also ich ordne mich selber unter. Wenn ich meinem eigenen Willen folge, erreiche ich meine eigenen Ziele. Handle ich nach Gottes Plan und Willen, erreiche ich Gottes Ziele. Aber nur auf seine Weise. Und jetzt sind wir wieder bei dem Vormittag heute. Das ist ein qualitativer Unterschied das ist ein maßgeblicher qualitativer Unterschied, auf Gottes Weise Gottes Ziele zu erreichen. Wir haben einen lieben Bruder, der in Afrika dient, der erreicht viele, viele Tausende auf Gottes Weise. Der zieht los und weiß, er hat kein Geld und er braucht aber. Dann schickt er irgendwelche E-Mails und glaubt und hofft, dass das Geld kommt. Auf Gottes Weise. Und siehe da, im Reich Gottes ist immer das Geld da, was er braucht. Aber der spart nicht erst an und sagt, jetzt habe ich 5.000 Euro oder 8.000 oder 10.000, jetzt kann ich das machen. Gottes Weise ist, er kriegt den Auftrag, er geht los und Gott tut seins dazu. Ja. Und jetzt kommt noch ein bisschen eine Herausforderung, als wäre das nicht schon genug gewesen, wie wir uns unterordnen sollen, nämlich mit leidenschaftlicher Hingabe. Hä? Das ist doch ein Ding. Nicht nur unterordnen, jetzt hat ihr uns den Willen abgesprochen, jetzt muss ich mich noch freiwillig unterordnen und jetzt noch mit leidenschaftlicher Hingabe. Ja, das ist doch wirklich gegen unsere Natur, oder? Ich habe hier eine Stelle im Hohen Lied 8, Vers 6. Liebe ist stark wie der Tod und Eifersucht, in einer anderen Übersetzung, also Elberfelder steht Leidenschaft, fest wie das Totenreich. Nehmen wir mal Leidenschaft an die Stelle. Leidenschaft ist fest wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn. Nehmen wir mal an, dass Leidenschaft es ist, was hier so umschrieben wird. Feurig und eine Flamme des Herrn. Habt ihr solche Leidenschaft schon mal erlebt? So fest wie der Tod, unüberwindbar wie der Scheol? Also mich hat es gereizt. Ich sage, Herr, das kenne ich noch gar nicht. Da will ich hin, da will ich hin. Diese Leidenschaft, das will ich erleben. Das ist ja unglaublich. Das ist auch die Stelle, wo mir auffiel, wir sind zu brav. Wir sind einfach zu harmlos. Liebe ist stark wie der Tod und und Leidenschaft unüberwindlich wie das Totenreich. Ihr Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn. Also wie sollen wir uns unterordnen? Mit leidenschaftlicher Hingabe. Freiwillig. Ja. Da dachte ich, wir gucken einfach mal, was ist denn Leidenschaft und was ist denn Hingabe. Synonyme Suchung ist immer eine sehr hilfreiche Geschichte zu dem Ganzen. Also ich lese euch mal ein paar Synonyme für Hingabe vor. Hingabe ist zum Beispiel Überlassung. Überlassung. Ich habe was, was mir lieb und wert ist und ich überlasse es jemand anders. Zur Nutzung, zum Gebrauch, zu was auch immer. Ich kontrolliere es nicht mehr. Hingabe ist ein Synonym Opferbereitschaft. Ich gebe was auf. Ich verzichte auf etwas. Es ist ein Verlust für mich. Es erfordert Mut. Übergabe. Ich übergebe. Ich bin ergeben. Ich entsage etwas. Hingabe wird auch definiert über Eifer und Strebsamkeit und Tatkraft. Das ist nichts Passives. Aufmerksamkeit. Aufbietung. Also meine Güte, was ist denn das für ein Wort? Wo kommt denn Aufbietung vor? Er bietet seine Engel für dich auf. Du bietest ein Heer auf im Kampf. Du bietest ein Brautpaar auf. Kurz vor der Trauung wird bekannt gemacht, die zwei stehen als nächstes vorm Altar. Ein Heer, was aufgeboten ist, ist sichtbar. Kannst du zählen, weißt du, als nächstes trittst du gegen 15 Mann an oder gegen 15.000. Wenn es aufgeboten ist, weißt du Bescheid. Am schönsten ist, er bietet seine Engel für mich auf. Zuneigung, Enthusiasmus und Begeisterung, Liebenswürdigkeit. Hingabe und Liebenswürdigkeit sind die gleiche Nummer, werden in einem Atemzug genannt. Es ist die totale Bereitschaft, sich zu investieren, die Bereitschaft zu dienen. Und wisst ihr was? So geht Gott mit uns um. Das war schon übel jetzt, ne? Diese Aufzählung, Überlassung, Hingabe, Verzichten, Verlust. Denk, meine Güte, das auch noch. Muss ich das auch noch machen? Als allererstes Mal, so ist Gott. So ist Gott. Gott gibt hin. Gott verzichtet. Gott opfert sich. Er ist bereit zu opfern. Immer wieder, es darf Gott was kosten. Er entsagt. Er ist eifrig. Er ist strebsam, bemüht drum, es gut zu machen für dich, für mich. Zuneigung. Deine Herabneigung macht mich groß. Enthusiasmus und Begeisterung. Stellt euch mal vor, ihr kommt um die Ecke und irgendeiner steht da und ist begeistert, euch zu sehen. Besser geht's nicht. Läuft mir doch gleich flotter. Wenn sich jemand freut, mich zu sehen, das ist doch herrlich. Das will doch der Mensch. Das ist doch schön. Oder guckt mir hinterher, wenn ich die Eltern hier sehe, wie sie ihren Kindern hinterher gucken. Mein Sohn. Das ist doch wunderbar. Gott guckt zu uns hinterher. Stellt euch das mal vor. Das ist doch cool. Und jetzt kommen wir zur Leidenschaft. Leidenschaft, interessanterweise, wird ganz oft gebraucht im Zusammenhang mit Leben hingeben. Denkt mal an unseren Gott. Gott ist aufmerksam, er ist engagiert, er hat Feuereifer, er gibt sich hin, er liebt, er ist begeistert, er ist einsatzbereit, immer einsatzbereit. Das macht, dass wir so wenig Unfälle haben, dass wir so oft nicht krank werden, wenn wir es werden könnten. So viele Bewahrungen, die wir erleben, manchmal merken wir es nicht mal. Gott ist immer einsatzbereit. Immer auf den Sprung. Na, braucht sie mich? Ja, ich bin da. Ich kümmere mich. Aufwand. Ich habe eine Freundin, wenn ich die besuchen gehe, oder die hat eingeladen, nicht wenn ich sie besuchen gehe. Ich gehe auch manchmal ohne Einladung. Aber wenn sie eingeladen hat, dann deckt die einen Tisch, dann macht ihr euch kein Bild. Das ist mit 2 und 3 Weingläsern und Saftgläsern und noch einem Glas und Bestecks und feinste Tischdekoration. Da bist du baff. Und Gott betreibt Aufwand. Die betreibt Aufwand und Gott betreibt noch mehr Aufwand. Das ist doch wow. Energie, Interesse. Und Demut. Leidenschaft hat was mit Demut zu tun. Nimm dieses Wort Demut ein bisschen aus dieser harmlos Ecke wieder raus. Wenn Demut was mit Leidenschaft zu tun hat, ist es nicht harmlos. Und das Schöne ist, dass Gott so mit uns umgeht. Das hat mich so ermutigt. Ich dachte, Menschenskinder, als ich diese Sache hier vorbereitet habe, ich bin dann ins Auto gestiegen, weil ich wieder irgendwas zu tun hatte. Na klar. Und ich bin ins Auto gefahren. Ich sage, Herr, das ist begeisternd. Und alles, was du willst, wenn du das erfasst, wenn das dein Herz berührt, so mache ich es auch. Ich liebe dich auch so. Das ist eine natürliche Reaktion, eine natürliche Antwort auf das, was Gott mir entgegenbringt. Also wer das alles liest und weiß und wer das an sich ranlässt und reagiert nicht so, da muss tot in der Kirchenbank sitzen. Das kann nicht sein, dass sich das kalt lässt. Das gibt's nicht. Also da musste, ich weiß nicht, ist der Deckel zu. Wenn sowas nicht berührt, was dann? Was muss dann noch passieren, dass dich das aus der Kuschelecke hebt? So ist das. Und jetzt ist die Frage, wenn wir Gott so entgegenkommen, Gott kommt uns so entgegen, Gott liebt uns so und ich liebe meinen Herrn so. So, mit dieser innigen Beziehung sollen wir Gott repräsentieren. Das wünscht sich Gott. Gott wünscht sich keine Richtigmacher. Gott wünscht sich Beziehungen. Als wir am Anfang geschaffen worden sind als Menschheit, dann hat Gott uns als Gegenüber geschaffen. Er wollte Beziehungen. Da wollte niemand, der seine Gesetze mal ein bisschen erfüllt und ein bisschen mal macht. Gott wollte jemand als Gegenüber haben. Und da sollen wir wieder hin, unbedingt. Und so wie mein Vater ist, so bin ich auch. Das ist mein Erbe. Das heißt, so liebe ich meinen Herrn. Und wenn ich Gott so liebe, enthusiastisch, begeistert, mit all diesen Hingabe, mit Leidenschaft, dann repräsentiere ich Gott so, wie er ist, vor der Welt. Und das ist, glaube ich, was eine klare Trennung macht. Also da bist du entweder dafür, du bist dagegen, aber du polarisieren. Das polarisiert die Menschen. Aber es kann dir nicht egal sein. Wenn du jemanden triffst, der den Herrn so liebt, das ist dir nicht egal, ganz bestimmt nicht. Und wenn du von ganzem Herzen dagegen bist, aber egal ist es niemand. Ne? Und solche müssen wir sein. Solche müssen wir sein. Weil unser Gott so ist. Weil das unser Erbe ist, weil das meine Identität ist. Das ist der Himmel, da gehöre ich hin, da bin ich zu Hause. Gott will das. Ist diese Bibelstelle, wo es auch um Leidenschaft geht, ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie Christus die Gemeinde liebt. Ach du meine Güte, also liebe Männer, das hat Christus das Leben gekostet, wie er die Gemeinde liebt. Überlegt mal, wie hingegeben mein Jesus war für seine Gemeinde. Das hat ihn alles kosten dürfen. Jeder Preis. Ich bin kein Mann. Gut. Ja. Wisst ihr, jetzt kommen wir mal zur Berufung. Der Josef. Ne? Josef hatte ja gewaltige Träume. Da war noch gar nicht los. Da hatte der schon Träume von Ähren verneigen sich, Sterne verneigen sich. Das waren ja gewaltige Dinge, die er da gesehen hat. Und wir können mal davon ausgehen, das war seine Berufung. Und es gibt so einen Zeichentrickfilm, Josef. Das kennzeichnet die Muttis unter uns, die kennen Zeichentrickfilme. Und da ist so gezeigt, dass der Josef, da war besonders auch in seiner Denkweise, da hat er auch ein bisschen andere Ideen. Das ist eine Szene, wie er so Ideen hat, wie man Felder bewässern könnte. Ne? Also das war damals nicht so üblich, aber wie man das machen könnte. Gehen wir mal davon aus, der war wirklich ein bisschen clever. Der konnte ein paar Sachen besonders gut. Und die Äußerung über seine Berufung oder dieses Bekanntgeben, das ist meine Berufung, brachte ihn als allererstes Mal auf den Sklavenmarkt. Nicht so schön, stehst da, wirst angeguckt wie ein Auto und dann sagt er, naja, will ich oder will ich nicht. Zu welchem Preis und so weiter. Und der Josef kommt in dieses Haus von dem Potiphar und alles, was er dort macht, wir müssen davon ausgehen, dass er es mit leidenschaftlicher Hingabe gemacht hat. Weil er fiel dem Potiphar so auf, dass er ihn über sein ganzes Haus gesetzt hat. Ich weiß nicht, wie viele Sklaven der Potiphar hatte, aber gehen wir mal von ungünstigstenfalls 30 und günstigerenfalls 300 aus. Wenn du dich bei so vielen Leuten heraushebst, musst du was anders gemacht haben als die. Er wurde über dieses Haus gesetzt. Und er hatte immer noch diese Berufung. Er war immer noch ein Sklave. Und dann wurde es noch besser. Er kam ins Gefängnis. Und auch hier lebte er mit leidenschaftlicher Hingabe das, was Gott in sein Leben reingelegt hatte. Er lebte das, was er von Gott gelernt hatte. Ich nehme auch an, er konnte gut organisieren. So einen Haushalt zu organisieren mit vielen Sklaven und mit hochstehenden Persönlichkeiten, so einen ganzen Gefängnisablauf zu organisieren mit wer kriegt wann Essen, Einschluss, Ausschluss, was weiß ich was, was die da machen mussten. Das musste er erstmal packen. Und auch das machte er so, dass er auffiel, dass er anders war als die anderen. War das seine Berufung? Nee. Aber das, was er gemacht hat, hat er mit leidenschaftlicher Hingabe gemacht. Es hat ihn herausgehoben vor allen anderen. Ich habe schon mal über den Josef gepredigt. Der Josef war ein freier Mann. Der war auch nie ein Opfer. Das ist so bemerkenswert. Von dem kann man wirklich sehr viel lernen. Hat seine Begabung eingesetzt. Ja. Er setzte seine Begabung an der Stelle ein, wo er stand. Wo er war. Und jetzt komme ich zu uns. Wenn wir eine Berufung haben, zu großen Dingen, vielleicht, was weiß ich was, Missionar in Afrika oder Apostel, Gemeinde gründen oder was weiß ich, Leiter von einer Gemeinde oder was auch immer. Und es ist noch nicht so weit. Und ich stehe in Oberplanitz und bin eben nur jeden Sonntag in der Gemeinde und im Jups und Ende. Und nichts zu sehen, weit und breit von meiner Berufung. Dann kann ich die Begabung, die ich habe, mit leidenschaftlicher Hingabe leben. Ich kann mich einsetzen, ich kann trösten, ich kann ermutigen, ich kann predigen, ich kann dort, wo ich stehe, einen Unterschied machen. Ob es mich gibt oder nicht gibt, es muss einen Unterschied machen. Das ist der Anspruch. Und dann kam die Zeit, wo es Zeit war, aus dem Gefängnis auszuziehen. Und der Josef wurde vor den König gebracht. Und dann hat er sich hingestellt und hat gesagt, lass nur, ist schon gut. Ich habe das ganze Gefängnis unter mir. Nichts. Dann war Zeit, durchzugehen. Wie das Messer durch die Butter. Dann war Zeit, loszugehen. Und das ist bei allen diesen Männern, die wir in der Bibel beobachten, der David. Große Berufung, du wirst König. Als nächstes ist er beinahe an der Wand geendet und dann ist er in irgendwelchen Höhlen rumgestochen mit irgendwelchen Leuten, die keiner haben wollte. Verbittert und böse und zornig. Das war nichts von seiner Berufung zu sehen. Und Gott hat ihn zubereitet. Das war eine Zeit, wo was geworden ist, wo Tiefe gewachsen ist. Und da hat Gott nicht vergessen in der Zeit. Sonst hätte er sie vermutlich auch nicht überlebt. Und wenn es zum Treffen kommt, wenn die Zeit ist, dass Berufung oder Verheißung in Erfüllung geht, dann standen die Männer da, ja, ich mache das. Ich bin da. Ich bin der König von Israel. Oder ich nehme die Verantwortung für dieses Königreich, wie beim Josef, der sich gekümmert hat. Aber wir müssen auch einplanen, wisst ihr, an den Stellen, wo wir stehen, wenn wir dort einen Unterschied machen, durch leidenschaftliche Hingabe, im Kindergarten, im Betrieb, im Altersheim, ich weiß nicht, wo ihr arbeitet, wo in den Familien, wo ihr steht, in den Gemeinden, wo ihr steht. Wen hat denn Gott noch dort außer euch? Wie viele sind denn noch dort außer euch? Also gut, ich hab's ein bisschen gut, wir sind zu zweit bei mir auf der Arbeitsstelle, aber ich war jahrelang alleine. Wir müssen mal raus aus unserem Salznapf. Wir müssen in der Suppe sein als Salz. Ne? Es macht einen erheblichen Unterschied, ob Salz in der Suppe ist oder nicht. Ich war mal in Italien, in einem Gebiet, da gab es Kriege, unter anderem um Salz, also war schon ein Stück her. Und die Bewohner im Hinterland hatten sich, weil die Salztransporte ins Hinterland nicht mehr durchkamen, haben die sich angewöhnt, Brot ohne Salz zu essen. Leider haben sie das beibehalten und ich wusste nichts davon. Ich habe dort ein Brot gekauft. Ich dachte, das gibt's gar nicht. Also sowas gibt's gar nicht. Dann habe ich versucht, es nachzusalzen. Es hat gar nicht geholfen. Es macht einen Unterschied, ob Salz in der Suppe ist oder nicht. Seid Salz dort, wo ihr steht. Unbedingt. Leidenschaftlich, mit Hingabe. Mit all diesen Sachen, die ich geerbt habe, weil ich ein Kind von meinem Vater im Himmel bin. Ich muss auch nochmal auf das Ding zurück, also ich mache das mal, weil es hier steht, entzieh dich nicht der Gemeinschaft. Gemeinschaft ist tatsächlich das, was uns der Reife bringt, was uns erwachsen werden lässt, was unseren Charakter schult. Wir haben vorhin mit jemand gebetet und da kam unter anderem, dass sie ein Stein sein wird, der andere schleift. Das ist weder für den Schleifstein schön, noch für den, der geschliffen wird. Aber das ist so nötig, wir sind ja noch nicht fertig. wir sind ja noch nicht fertig. Und es ist auch so nötig, das zu sehen als eine Gabe von Gott her und das nicht gering zu schätzen und gering zu achten. Also man überlebt als Gemeinde nur, wenn man sich wirklich liebt. Sonst wird's anstrengend. Ist auch so anstrengend und herausfordernd, aber dann wird's auch immer wieder gut. Man muss lieben und lieben lernen kann man nur in Gemeinschaft. Man kann sich auch mit seinem Spiegelbild abgeben, aber es geht auch eher nach hinten los. Bei diesen Männern ging nichts los, ehe Gott die Trainingszeit nicht als erfüllt ansah. Und das wird es bei uns auch nicht. Ich sage mal, dass viele große Dienste und viele Sachen zum Scheitern kommen, wenn die Menschen nicht einen geschulten Charakter haben. Ich habe jetzt wieder dieses Buch gelesen, Gottes Generäle. Und die dienen schon über eine Zeit, aber die längere Zeit ihres Lebens waren sie in der Vorbereitung und in der Schule und heftigen Schulen. Und das ist bei den Männern in der Bibel auch. Mose, der ist in der Wüste gewesen, 40 Jahre lang. Abraham, der ist erstmal gegangen, ohne anzukommen. Viele Jahre. Der David, der Paulus, wusstet ihr, dass der Paulus eine Schule hinter sich hatte? Der hat sich also bekehrt und dann ist der erstmal in der Gemeinde gelandet und ist gar nicht losgelaufen. Und die haben den irgendwann ausgesandt. Na? Ja. Als es soweit war, lächelten die Männer nicht bescheiden vor sich hin und sagten, nee. Sondern sie ergriffen die Gelegenheit und das, was sie jahrelang trainiert hatten, taten sie weiter, leidenschaftlich und mit Hingabe. Das muss man trainieren. Das ist nichts, was einen überkommt und jetzt bin ich leidenschaftlich hingegeben. Das hat was mit Training zu tun. Wenn wir versuchen, Gott zu repräsentieren, dann müssen wir die Substanz dessen repräsentieren, was Gott darstellt. Seine Liebe, seine Art. Wir müssen uns an dem ausrichten, wie Gott ist. Wir müssen wissen, wie Gott ist. Und manchmal bauen wir uns selber so kleine Fallen. Wir hatten das in der Gemeinde mal ein Stück, habe ich bestimmt schon erzählt, wo so ungeschriebene Gesetze, Weihnachtsbaum ja oder nein. Gibt's denn das? Na, das wird knapp mit dem Himmel. Wenn du mit diesem Weihnachtsbaum oder diese ganzen Sachen, weißt du, so ungeschriebene, das macht man aber nicht. Schweinefleisch essen, dieses machen, jene. In der Bibel steht dazu, wenn ihr mit Christus, den Mächten dieser Welt, gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen? Sollst nicht anfassen, nicht kosten, nicht anrühren. Das alles wird doch verbraucht und verzehrt. Es sind Gebote und Lehren von Menschen, die einen Schein von Weisheit haben, durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut. Und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen. Das darf was kosten. Aber sie sind nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Kolosser 2, 20 bis 23. Und wenn ich nach der Substanz Gottes lebe, dann ende ich nicht zwischen Weihnachtsbaumkugeln und irgendwelchen anderen Gesetzlichkeiten. Und Blutwurst, genau. Weihnachtsbaumkugeln und Blutwurst. Dann weiß ich, wie mein Gott ist. Und das lebe ich und das bringe ich. Und das ist meine Botschaft, das ist mein Leben. Dann verzettel ich mich nicht mit solchen Pipi. Auf die eine Weise repräsentieren wir Gesetz. Wisst ihr, wie Gott durchgeladen hat oder wie Jesus durchgeladen hat über die Pharisäer? Der hat ihnen zu dieser ganzen Gesetzlichkeit gesagt, ihr seid wie getünchte Gräber. Das ist so übelste Sorte. Überlegt mal, wie dein Gegenüber reagiert, wenn du ihn öffnest, du denkst, er sei ein getünchtes Grab. Seid ihr schon mal in ein Grab gefallen? Ich aber. Wir waren als Kinder in der Kinderrüstzeit und da, also da lagen solche Grabdeckel und wir hatten, ich bin nicht reingefallen, sondern ein Junge, der mit war, und die haben natürlich mit Macht versucht, diesen Steindeckel hochzuheben, Kraft meiner Wassersuppe, und sind am Rand eingebrochen. Getünchte Gräber sind nichts Schönes. Da hast du wirklich Knochen drinne und Mief und Moder und Mucht. Das willst du nicht, aber oben sah es fein aus. War feiner Steindeckel, wirklich. Und Jesus war sich nicht zu schade zu sagen, du bist wie getünchtes Grab. Bong! Nach außen schön, inwendig voller Totengebeinen. Er hat es auch noch ausgeführt, hat noch gesagt, was er gemeint hat. Keine Fragen offen gelassen. Und auf die andere Weise repräsentieren wir unseren Herrn. Und das ist Leben. Der Geist macht lebendig. Das muss Leben sein. Wenn es nicht lebendig ist, ist es nicht mein Gott. Wenn es nicht ein Wachstum geben kann, wenn es nicht alles, was zu Leben gehört, geben kann, dann ist es nicht mein Gott. Guckt in der Bibel nach, wie sich Leben offenbart. In die Erde fällt und er stirbt. Und dann bringt es viel Frucht. Das ist Leben. Das ist Merkmal von Leben. Wir sind nicht auf der Welt, um irgendwas zu erfüllen, sondern um etwas zu sein. Das ist ein erheblicher Unterschied. Wir dürfen etwas sein, und zwar zum Lob seiner Herrlichkeit. Steht im Epheser 1, Vers 12. Auf dass wir etwas seien, zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich liebe so ein bisschen Philosophieren und Philosophie. Und eines der stärksten Worte für mich in der Bibel ist, wie sich Gott selber beschreibt, ich bin. Denk, wow, wer kann das von sich sagen? Ich bin. Wer bist denn du? Der Annegret oder keine Ahnung, wer bin ich denn? Jesus, Gott sagt, ich bin. Wie stark. Und ich bin auf der Welt, um etwas zu sein. Jawohl, ich gehöre dazu. Und wenn jeder ist, wirklich ist von uns und nicht nur zu sein scheint, dann muss sich aus der Gemeinde ein Gesamtbild ergeben, das der Welt demonstriert, so ist Gott. Wenn die Gemeinde ist, das, was wir gestern erlebt haben mit dieser Scham, Scham ablegen, ich habe mich mit irgendjemand heute unterhalten, dass Scham dich so machtvoll eingrenzt. Ich glaube, es gibt nichts, was einen so sehr zurückhält wie Scham. Das ist so übel, man redet nicht miteinander. Und in solchen Zeiten wie gestern merkt man, oh Scheiße, da hat er das gleiche Problem. Ich bin ja gar nicht alleine, aber das macht dich so klein, das separiert dich so. Und wenn solche Sachen fallen, solche Festungen fallen, das ist unübersehbar in der Welt. Wir sind auf dem Weg, attraktiv zu werden. Das ist so cool. Das ist ein bisschen wie dieses Rütteln auf den Zement hier, so gerüttelt wird hier, so Beton, Rüttelplatte, genau. Dass die Luftblasen rausgehen. Was zum Schluss übrig ist, ist Substanz. Dann kannst du es nehmen. Dann kannst du was drauf bauen oder so ähnlich. Wenn du den Weizen hochschmeißt, dass der Wind die Körner runterfallen lässt und das, das Streu wegbläst, dann kannst du den Rest kannst du nehmen. Das ist Substanz. Ja, zu der Substanz müssen wir zurück. Und wir dürfen keine Angst vor den Erschütterungen haben. Wenn es erschüttert, manchmal ist es wirklich von Gott, dass er was auf die Probe stellt, sagt, wie sicher bist du da drin? Ich will, du sollst etwas sein. Das ist Gottes fester Wille. Gott will uns nichts, nichts Böses. Und das ist auch so ein Grund, warum wir das Wesen unseres Gottes kennen müssen. Wir müssen wissen, nicht glauben, wir müssen es wissen. Gott meint es gut, immer und nur gut. Da muss ich mich drauf verlassen können, ganz fest. Wenn das nicht in meinem Herzen ist, kommt der nächste Sturm und ich mache mit dem Spelzen einen Abflug. Ich will aber ein Korn sein. Ich will ein Korn sein, was in die Erde fallen kann, was ersterben kann, wo was Neues draus wächst. Das muss in mir drin sein, meine DNA, meine Identität. Gott meint es immer und nur gut. Das ist mein Gott. Eure auch. Lasst uns nicht wie Saul den Buchstaben gegen den Geist eintauschen. Ja. Die ernstliche Konsequenz von Gehorsam machte Jesus auch Angst. Als er an Gethsemane war, das war richtig substanziell. Da ging's an die ganze Substanz. Und es hat Jesus Angst gemacht. Und er war so verletzlich. Und das gehört auch zu, verletzlich zu sein, sich verletzbar zu machen. Du musst nicht immer der große Durchreißer sein und der große Macker und immer alles im Griff haben. Manchmal kann man auch sagen, Herr, ich habe Angst. Eins von diesen Sachen, Synonymen war Mut, von leidenschaftlicher Hingabe. Wisst ihr, was Mut ist? Ich habe eine Definition gefunden. Mut ist Angst, die gebetet hat. Ich dachte, wow. Ja. Der Petrus, der wusste mit dieser Hingabe nicht so viel anzufangen. Der hat Jesus dann getröstet und sagt, oh, das wird nie passieren. Jesus hat ihn teilhaben lassen an der Angst seines Herzens und hat gesagt, Mensch, ich habe solche Angst, wenn wir nach Jerusalem raufgehen. Ach, nie. Der Petrus wusste nichts von dieser Beziehung zwischen Gott und dem Sohn, dieser leidenschaftlichen Hingabe. Er wusste weder, dass Gott in der Lage wäre, so etwas zu verlangen, das kam im Kosmos nicht vor, noch dass Jesus bereit sein könnte, das zu machen. Da war nicht böse oder falsch. Ich hätte wahrscheinlich ähnlich reagiert. Er verstand nicht, dass leidenschaftliche Hingabe über das eigene Bestehen hinaus Bestand hat. Das ist schon ein Geheimnis mit dieser Hingabe. Wisst ihr, als Jesus so gelitten hat, seid ihr je auf die Idee gekommen, dass Gott auf seinem Thron saß? Da habe ich ihn endlich da, wo er hin sein sollte, wo er sein sollte. Naja, nie. Er hat starken Trost geschickt. Gott hat einen starken Trost geschickt und hat ermutigt. Aber Gott will durch uns repräsentieren, wie sein eigenes Herz ist. Das ist nämlich der Anspruch von meine Schafe hören meine Stimme. Oder der Anspruch von meine Identität in Christus. Gott will durch uns der Welt zeigen, wie er selber ist. Und deswegen hat er an der Stelle keinen Rückzieher gemacht. Er hat Jesus getröstet, hat ihm Engel geschickt, hat ihm Trost gegeben, so gut wie es im Himmel möglich ist. Und das ist der beste Trost, den es gibt. Aber er hat keinen Rückzieher gemacht. Er hat gesagt, das will ich zeigen. Das ist mein Herz. Gott lebt leidenschaftliche Hingabe als allererstes. Es darf ihn alles kosten. Ich bin sicher, es hat Gott das Herz zerbrochen, sein Kind zu sehen. Das ist übel. Ja, der Punkt ist nämlich wegen dir oder wegen dir oder wegen dir. Deswegen, weil Gott dich so liebt, das wollte er zeigen. Das durfte ihn alles kosten. Das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht. Und die Antwort auf diese leidenschaftliche Hingabe Gottes ist auch nicht leicht. Das kann uns auch alles kosten. Das kann uns alles kosten. Das ist der Punkt, warum leidenschaftliche Hingabe mehr ist als Erfüllung des Gesetzes. Es ist mehr als einen Buchstaben zu erfüllen, als ein Gesetz zu erfüllen. Es gibt noch einen Unterschied zwischen Gesetz erfüllen und dem Resultat von leidenschaftlicher Hingabe, und das ist Kraft. Ich denke, dass ein großer Teil der Autorität die Jesus ausübt. Also einmal liegt Autorität in seinem Wesen, das ist mal klar. Aber ein ganz großer Teil kommt aus einem zerbrochenen Herzen. Das ist der Ursprung von Autorität, wie Gott sie gemeint hat. Wenn wir uns die Kirchengeschichte angucken mit diesen ganzen verrückten Päpsten, mit diesen Zeiten, wo Leute regiert haben, denen es nur ums Geld ging, mit den Kreuzzügen, mit diesem Mätressentum auch in Papstpalästen. Wenn wir gucken, wie das in der Kirche sich fortsetzt, das Problem ist, dass sie nicht verstanden haben, dass Autorität aus einem zerbrochenen Herzen kommt. Und dass es die Art Autorität ist, die Gott gemeint hat. Das ist so, weil Gott es so lebt und weil Jesus es so lebt. Jesu Blut hat mehr Kraft als die ganze Hölle. Das ist unfassbar groß, da ist so viel Kraft dahinter. Kommt aus einem zerbrochenen Herzen. Er hat nichts zurückgehalten. Es war leidenschaftliche Hingabe. Es durfte ihn alles kosten. Und wenn wir das leben, wenn wir uns dort einreihen, sagen, Herr, das ist meins. Du liebst mich, ich will dich auch so lieben. Mit allem drum und dran. Dann wird uns Kraft folgen, dann wird uns Autorität folgen. Ich bin zwar nur der eine, aber ich bin nicht niemand. Nicht hier. Aber ich hoffe manchmal, dass es wirklich wächst, wie der Paulus sagt, in der unsichtbaren Welt, dass mein Name bekannt ist in der Hölle. Das sollen sie wissen. Ja, ich bin ein hingegebenes Kind Gottes. Und ich nehme Autorität über Dämonen und über Mächte und Gewalten. Ja, das steht mir zu. Das ist mein Erbe. Ich bin nicht niemand. Hallo? Das ist auf meiner Arbeit so, selbstverständlich. Und wenn ich das einzige Salzkorn dort bin, trotzdem nehme ich Autorität. Und wenn ich die Klos putze, ich bin doch nicht niemand. Und das hat nichts mit meiner Haltung meinen Chefs gegenüber zu tun oder meinen Kollegen oder irgendwas. Aber es gibt uns, das eine zieht das andere nahtlos nach sich. Bin ich hingegeben und bin ich bereit, mein Herz wirklich zerbrechen zu lassen? Für das, wo Gott sagt, dafür lohnt sich's. Weil ich weiß, Gott meint es immer und nur gut. Nur. Dann werde ich Kraft haben. Das muss doch einen Unterschied machen, ob es uns gibt in der Welt oder nicht. Das kann doch nicht sein. Wir gehen rein und raus und keiner hat's gemerkt. Das geht doch nicht. In 1. Timotheus 3, Vers 5 steht, dass wir uns vor Leuten hüten sollen, die einen Schein, eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und dann steht, von diesen wende dich weg. Das ist eine recht klare Ansage. Menschen ohne Kraft. Oh meine Güte. Also ich lehne mich heute wirklich weit raus. Ich hoffe, es wird nicht aufgenommen, oder? Aber das ist wirklich ein Maßstab für folge ich dem Herrn nach und mache ich es auf seine Weise, verfolge ich seine Ziele auf seine Weise, ist definitiv Bums da oder ist keiner da. Und wenn keiner da ist, wende dich weg, steht geschrieben. Von diesen wende dich weg. Kennt ihr den Vers aus dem Jesaja, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, Blöße, Hunger, Gefahr, Krieg, tralala. Hohes noch Tiefes. Genau, habe ich gedacht. Ich hab euch doch. Ich muss ja nicht alles wissen. Also, das sind ja eine Aufzählung von äußeren Umständen. Und Gott tröstet uns ganz lieb und sagt, da bin ich immer dabei. Hab keine Angst, ich bin dabei. Nichts kann dich trennen von meiner Liebe. Und es gibt etwas, was mich trennen kann von seiner Liebe. Und das ist der Schein von Gottseligkeit. Nämlich dieses Vorschieben, ich hätte es. Obwohl ich es nicht habe. Das ist ernst. Das ist ernst. Prüft euer Leben, prüft euer Herz. Hast du oder hast du nicht? Machst du einen Unterschied? kennen sie dich schon in der Hölle? Wissen sie, wenn der betet, wird's knackig? Das spielt eine Rolle. Das ist doch nicht nur, dass es mir gut geht oder so. Das ist das, was mein Vater im Himmel als Ziel vorgegeben hat. Es gibt ja diese Stelle, dass Jesus immer das tat, was er seinen Vater tun sah. Dann sage ich, naja, dann müsste ich ja auch wissen, was der Vater tut, dass ich dann auch so wirksam bin wie Jesus. Na, was will denn Jesus? Oder was will denn der Vater? Und wenn ich das nur in der Bibel suche, ach, überlegt mal kurz selber. Was würde denn der Vater wollen? Was käme denn da raus, wenn ihr jetzt überlegt? Gott will. Habt ihr was? Gut.
Ich hatte auch was.
Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich dachte, okay, damit kann ich es vielleicht umreißen. Das ist es. Gott will das. Er will repräsentiert sein. Er will sein Herz zeigen. Er will zeigen, wie er ist. Leidenschaftlich, hingegeben. Gott hat uns hier, um das zu demonstrieren. Das ist so bemerkenswert, wenn du so Diplomatie, ne, die, wenn man da in den politischen Sphären sich bewegt, dann weiß man, dass je höher das Ansehen eines Staates ist, desto toller sind die Botschaften und desto angesehener sind die Botschafter, desto eher haben die eine Chance, vorgelassen zu werden zu irgendeiner Audienz oder wenn die ein Anliegen haben, das sind die dann anerkannt und ja, das ist der Botschafter von sowieso. Ich bin ein Botschafter des Himmels. Na, dem will ich doch Ehre machen. Das will ich doch wirklich. Der höchste Gott lässt sich durch mich repräsentieren. Na, da. Ich habe ein schönes Buch gelesen vom Herrn Ravenhill. Keine Ahnung, ob ihr das kennt. Das ist schon so ganz alt eigentlich. Und der hat geschrieben, kein Mensch ist größer als sein Gebetsleben. Da schreibt eigentlich in dem ganzen Buch immer nur solche Sätze. Und du denkst nach jedem Satz, boah, was? Der hat so recht, genau so ist es. Darüber definiert sich ein Kind Gottes, Gemeinschaft mit dem Herrn. Kein Mensch ist größer als sein Gebetsleben. Hast du Offenbarung, Prediger, hast du keine, sei ruhig. So läuft's. Hast du eine Antwort auf eine Frage, sagst du, hast du nicht gebetet, sei ruhig. Versuch nicht einen Schein aufrecht zu erhalten, wenn nichts dahinter ist. Auch nicht in der Gemeinde. Wir müssen davon wegkommen, uns darzustellen. Wir dürfen davon wegkommen. Nicht zuletzt deswegen, weil wir solche Abende wie gestern haben, wo wir merken, oh, meinem Bruder, meiner Schwester geht's genauso wie mir. Die ist genauso schwach und verletzlich an der gleichen Stelle wie ich. Wir können es uns leisten, die Masken runterzunehmen. Ja. Wie komme ich also jetzt vom Schein zum Sein? Wir sind auf der letzten Seite, ihr habt es gleich. Mach es wie Salomo. Bete um ein gehorsames Herz. Das bringt uns vorwärts. Bete um ein gehorsames Herz. Und das ist nichts für die große Öffentlichkeit, damit machst du keinen Staat irgendwo. Das kannst du daheim machen. Ganz ruhig, aber mach's mal ein paar Wochen. Weil ich weiß, Gott beantwortet solche Sachen. Das wird wahrscheinlich knackig als nächstes. Ihr erinnert euch an die Situation vom Saul. Vor vielen Leuten, die Soldaten hauen ab und der Samuel kommt nicht. Bete um ein gehorsames Herz. Unterschied macht es, kenne ich meinen Gott oder kenne ich ihn nicht. Das wird dich in solche Situationen führen, wo du vertrauen musst, wo du solche Entscheidungen treffen musst. Setze ich mein Vertrauen auf den Herrn oder mache ich es doch lieber selber? Unterschied, deine Ziele, Gottes Ziele. Wie verfolge ich welche Ziele? Mit meiner Kraft oder mit Gottes Kraft? Das bedeutet, wie diese junge Frau damals gesagt hat, Gott ist Gott und ich bin's nicht. Ich entscheide nicht. Das entscheidet mein Vater im Himmel. Und wie der es sagt, so mache ich es auch. Das ersetzt Menschenfurcht durch Gottesfurcht. Ich will gehorsames Herz. Ja, dann kommt Gottesfurcht. Sein Wille über meinem Willen. Und dann muss ein Gebet sein, unbedingt in diesem Zusammenhang. Herr, lass mich sehen, was du tust. Ich will sehen, was du tust, wo du dich bewegst, wie du dich bewegst, was du machst, was du vorhast. Ich will dabei sein. Und Gott nimmt das ernst. Wenn wir anfangen, die kleinen Sachen, die uns Gott hinhält, ernst zu nehmen und nachzuforschen, wir kommen in Geheimnisse rein, wir kommen in Tiefen rein, das wird uns begeistern. Wie der Frank gesagt hat, Gott hat Geheimnisse für uns versteckt, nicht vor uns. Ich verstecke doch die Ostereier auf der Wiese nicht vor meinen Kindern, sondern für meine Kinder. Ne? Die sollen die doch finden. Ich will mich ja freuen. Ne? Stellt euch mal eine 19-Jährige vor. Gut, also jetzt nicht mehr, das ist vorbei. aber Gott ist doch begierig danach zu sehen, wie wir uns freuen, wenn wir was entdecken. Warum sollte Gott so anders sein als wir, so anders ticken, so fremd, so weit weg? Der freut sich doch, wenn wir was entdecken von seinen Geheimnissen, wenn wir was wissen wollen, wenn wir uns danach ausstrecken. Ja, wir brauchen also unseren Eifer, nicht mehr da reinzulegen, Gesetze zu erfüllen, sondern den Herrn zu suchen und Gemeinschaft zu haben. Und dann erledigen sich Sachen wie Weihnachtsbaum, ja oder nein, im Selbstlauf. Passt in deine Beziehung zu Jesus, stell so ein Ding auf, wenn nicht, lass es weg. Das ist zweitens. Oder was weiß ich was, bestimmte Feiertage einhalten oder bestimmte Art zu machen oder nicht zu machen, Tradition oder nicht Tradition oder was weiß ich. Passt meine Beziehung zu Jesus, hat es einen Platz, passt nicht rein, Ende. Das ist gut und das kann jedes Mal anders sein. Gott kriegt das hin. Der ist irgendwie variabel, der ist nicht so festgefahren wie wir. Wir haben ein Gesetz und damit gehen wir dann durch die Wand. Das muss nicht einmal für alle Mal gelten. Gott wollte Beziehung, der wollte sich mit dir unterhalten. Manchmal fragt er sogar, was meinst denn du? Wie machen wir's? Gott lässt uns teilhaben an seinem Herzen. Aber wir müssen ihn schon danach fragen und wir müssen Zeit nehmen zu hören. Nicht hören, keine Ahnung. Wir müssen einfach ein anderes Bild entwickeln von diesen ganzen heiligen Dingen. Das ist nicht weit weg. Ja. Danach sehnt sich Gott. Leidenschaftliche Hingabe ist also nicht was, was wir auch noch erledigen müssen, sondern das liegt in der Natur der Sache dessen, was Gott gemeint hat. Damals im Paradies schon. Es liegt einfach in der Natur der Sache. Und wenn Gott seinen Arm bewegt und ich bin dabei, das ist begeisternd. Das ist total, ich bin da richtig scharf drauf. Das will ich sehen, da will ich dabei sein. Das ist stark. Das ist stark. Und Gott will durch dich und durch mich handeln, indem wir Christus in uns mehr Raum geben. Mein letzter Satz ist, Gott will sein Wesen offenbaren durch Christus in dir. Ja. Vielleicht können wir noch einen Moment still sein und das sacken lassen. Und vielleicht kann der eine oder andere im Herzen eine Antwort formulieren. Wollen wir miteinander beten? Ja, wir hören mal. Mal sehen, was der Geist sagt, wie es uns ist. Aber erstmal ein bisschen ruhig sein, dass wir hören können.